Liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher, zuallererst möchte ich Grüße von meiner Frau ausrichten. Sie kann heute leider nicht mitkommen, weil sie in Halle an der Saale bei ihren Kindern und Enkeln eingeladen war. Der Predigttext für diesen Sonntag, den ersten Advent, steht im Matthäusevangelium Kapitel 25, die Verse 31 bis 46. Ich lese uns den Text nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch die fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an dem Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Soweit der Predigttext. Was für ein Text, was für eine Geschichte, was für ein Gleichnis Jesu und das zum ersten Advent. Wo ist da etwas zum Freuen? Der Advent sollte doch aber zur Vorfreude bringen. Er soll uns doch ein Licht sein, angezündet in unserem Leben. Dieser Text aber macht uns Probleme, auch weil er eine lange Verstehens- und Auslegungsgeschichte hat. Und die ist nicht immer mit Ruhm zu bekleckert gewesen. Mit diesem und anderen biblischen Texten wurden manche Generationen Angst vor dem Gericht Gottes gemacht, anstatt ein Licht angezündet. Tatsächlich, er wirkt auf den ersten Blick auch auf uns bedrückend, sogar bedrohlich. Auf alle Fälle halten wir erst einmal den Atem an. Was kommt denn da auf uns zu? Und wer kommt da auf uns zu? Der Evangelist Matthäus hat bereits schon Seiten vorher das Adventsthema angestimmt. Ausgelöst durch die Frage der Jünger, die Bitten der Schüler Jesu, sag uns, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? Darauf beginnt Jesus, ihnen Geschichten zu erzählen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengehen. Und dann erzählt er, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein ganzes Vermögen an. Also eine Braut- und Hochzeitsgeschichte, dann eine Kapitalgeschichte und dann kommt nun unsere Geschichte. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Aha, eine ganz königliche Herrschaftsgeschichte wird also hier angestimmt. Der Menschensohn, also der ganz und gar Menschliche, wird im königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Eine Krönungsgeschichte erwartet uns also, eine Geschichte mit Glanz und Gloria, eine Erfolgsstory. Doch schon hier wird für uns diese Geschichte schwer verständlich. Aus dem einfachen Grund, wir kennen gar nicht mehr königliche Krönungen, allerhöchstens noch aus dem Fernsehen. Wenn in England wieder einmal ein neuer König beispielsweise gekrönt wird und auf dem Thron Platz nimmt. Doch solche Geschehnisse wirken auf uns doch eher fremd und unwirklich, weil weit entfernt und aus einem vorigen Jahrhundert. Könige, die gibt es bei uns doch nicht mehr. Wir werden nicht ergriffen und beeindruckt, neugierig und begeistert, hingerissen und freudetrunken gestimmt, wenn wir von einem königlichen Krönungsfest hören und erzählt bekommen. Uns müsste man eher von einem Volksfest erzählen, wo das Volk jubelt und frohlockt. Wir sind eben Demokraten und keine Monarchisten. Man müsste uns eine Geschichte schildern, dass etwas so einem Geschehen wie beim Mauerfall am 9. November 1989 gleichkäme. Ein Ereignis, wo die Menschen auf der Mauer stehen, Sekt trinken, singen und sich in den Armen liegen. Das wäre für uns eine wunderschöne Geschichte. Da wäre Advent doch nah, die uns zum Freuen und zum Feiern bringt. So ein Geschehen. Jesus Christus allerdings erzählt damals seinen Jüngern nicht eine Mauerfallgeschichte, sondern eine Thronbesteigungsgeschichte. Und der Evangelist Matthäus schreibt sie seinen Lesern, die ebenfalls wie die Jünger Jesu kaiserlich-königliche Krönungsfeste kannten, diese Geschichte auf. Es wird also der damalige Zuhörer und Leser auf ein Fest und eine Freude eingestimmt, die sie alle kannten. Achtung, ich erzähle euch jetzt einmal ein freudiges Weltgeschehen von einem ehrfurchtsvollen Machtantritt. Doch was wir nun hören und lesen, befremdet uns schon wieder. Kein Krönungsfest wird geschildert, sondern das Handeln eines Hirten, eine Schäfergeschichte. Es folgt eine Trennungsgeschichte, Trennung zwischen Schafen und Ziegen. Martin Luther hat hier übersetzt Böcke. Der gute Hirte sammelt seine Schafe. Der sorgt für sie. Er ist interessiert daran, dass es den Schafen gut geht und die Herde beisammen bleibt, bei ihm bleibt. Ziegen haben hier keinen Platz. Zu den Schafen kommt er. Ihnen gilt die glanzvoll königliche Machtergreifung. Wir werden wohl alle fasziniert staunen, was uns Christus sagen wird und zu sagen hat. So jedenfalls könnten wir das aus dieser Geschichte erst einmal aufnehmen. Ihr seid mir ganz und gar recht, so heißt es in dieser Geschichte. Gottes Macht, seine Thronbesteigung, seine Weltherrschaft wird mit dieser Botschaft beginnen. Und es werden seine Schafe so von ihm hören. Es geht dabei nicht um große Taten. Die Leute zur Rechten, die Schafe, haben Jesus keine Kathedrale oder ein Glaubenswerk gegründet, Sie haben ihr Geld nicht komplett den Hungernden dieser Welt vermacht oder sind wie die Wanderprediger ohne Hab und Gut durch die Lande gezogen, wie das damals oft üblich war. Sie lebten in ihren Häusern und Wohnungen und hatten genug, um Gäste aufzunehmen und zu bewirten und für Gefangene und Kranke zu sorgen. Die Durstigen, die Hungernden, die Fremden, die Nackten, die Kranken, die Gefangenen bekamen ihre Fürsorge. Für die Geringen schlug ihr Herz. Und nun zeigt Christus sein Herz. Er schenkt ihnen seine fürsorgliche Nähe für immer. Seine Liebe, seine Hirtensorge. Sie können voller Gewissheit sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird's an nichts fehlen. Er sorgt immer für mich. So könnten sie jetzt singen. Jesus nennt sie seine Gesegneten, seine Brüder. Sie dürfen gewiss sein, dass Jesus sie auch im Tod nicht alleine lässt und loslässt. Er war und ist doch der Hungernde, der Fremde, der Frierende, der Heimatlose, der Gefangene und Unfreie. Sicherheit und Geborgenheit gibt ihnen nicht ihr Tun, sondern der gute Hirte selbst gibt sie ihnen. Er sieht unsere innere Einstellung, unser Herz, unsere menschlich liebende Haltung gegenüber den Geringen und Bedürftigen. Was für ein Versprechen! Gott zieht uns zu sich, bekennt sich zu uns und nimmt uns auf für immer. Jesus hat starke Bilder für diese ewige Gemeinschaft mit Gott gebraucht. Ein Festmahl mit Tischen, die sich biegen, eine himmlische Hochzeit, eine neue Stadt Jerusalem mit goldenen Toren, ein Baum, der sich vor Früchten biegt, ein Feld mit tausendfacher Frucht. Jesus kommt zu uns als der gute Hirte, der die Seinen zu sich zieht und ruft. Kommt her zu mir, an meine rechte Seite. Angst müsst ihr nicht haben. Es wird vielmehr staunend sein, wie liebevoll und wie hellsichtig dieser Hirte ist. Doch halt, so einfach geht es nicht in unserer Geschichte. Mit dem Kommen Jesu kommt nicht einfach nur dieses Schlaraffenland auf uns zu. Die Botschaft für die Schafe ist eine, die andere Seite ist ein Gespräch mit den Ziegen. Jesus redet auch mit denen zu seiner Linken. Fast spiegelbildlich verläuft dieses Gespräch. Auch sie haben nicht bewusst bemerkt, dass Jesus ihnen vielfältig begegnet war. Sie haben sich menschlichem Handeln verweigert und damit Christus, den guten Hirten, von sich gestoßen. Sie sind ebenfalls ehrlich überrascht und verwundert, was ihr Tun und Nichttun für Wirkungen bei Christus hinterlässt. Entscheidend bei ihnen ist, dass sie nie auf Jesus selber gestoßen sind. Es geht also gar nicht nur um soziales Engagement. Es geht gar nicht nur um das Eintreten für Humanität. Es geht gar nicht nur um die schlichte Achtung der Menschenwürde. Es geht um den Kern des Glaubens. Es geht um Gott. Es geht um Christus, den guten Hirten. Die Konsequenzen ihres falschen Tuns schildert Christus drastisch, abschreckend, schockierend. Also doch eine Schockbotschaft, die hier erzählt wird? Denn es wird doch hörbar, ihr Verhalten, ihre Einstellung führt zu einem gottlosen Leben, einem ewigen Leben ohne Gott. Dieser Ort ohne Gott wird nur in einem Bild angedeutet, als ewiges Feuer für den Teufel, den Durcheinanderbringer und Verwirrer und dessen Boten und Helfershelfer. Ein Zuhause also, in dem heilloses Durcheinander herrscht, wo man Gut und Böse nicht mehr unterscheiden kann. Es sind Taten, die zu Zuständen führen, wo man übereinander herfällt, sich im Kreis dreht und nicht vorwärts kommt, kein Ziel und kein Ende findet, wo Frieden auf Erden niemals herrschen kann, wo Rache und Gewalt herrschen, Krieg und Vernichtung als Heilstat sogar ausgegeben werden. Solche Täter will und kann Christus, der gute Hirte, nicht in seiner Nähe haben. Die Böcke, die Ziegen, die Täter erfahren ihre Tat am eigenen Leib. Ist das also das Ziel dieser Geschichte? Sollen wir erschreckt aufhorchen? Also nicht freudiger Advent, sondern bedrohliches und beunruhigendes und bedrohlich strafendes Ereignis, das auf uns zukommt? Man kann also Christus nur fürchten? Wer sich aber von Angst und Furcht leiden lässt, der bleibt arm dran und wird noch ärmer. Das erzählte Jesus in einer Geschichte vorher schon von dem Gleichnis mit den anvertrauten Gütern und Geldern. Großes Gottvertrauen, Glauben und Wagemut ist gefragt in eurem Leben. Das, was euch Gott in euer Leben gegeben hat, setzt es ein, auch für andere. Entscheidend ist dabei immer das Ende, wenn er kommt. Es ist immer entscheidend in unserem Leben das Ende. Wie ein Musikstück ausklingt, ein Roman endet oder ein Film ausgeht, ist maßgebend für alles, was wir vorher gesehen, gelesen oder gehört haben. Bekommt der Detektiv doch noch den Mörder zu fassen? In einem Krimi-Film wird die unglückliche junge Frau doch noch das Herz ihres Verlobten erobern können in einem spannenden Liebesfilm? Werden bei Emil und die Detektive die jungen Diebe den Dieb fassen können, wie uns erzählt wird in dem Kinderbuch? Wie mutmachend, wie ermutigend und aufmunternd wirkt eine Geschichte, wenn sie gut ausgeht. Ach, das lieben wir doch alle in irgendeiner Weise. Warum gucken wir denn fast jedes Mal und wird es immer wieder gesendet, die Geschichte vom kleinen Lord? Dort wird doch erzählt, wie ein Junge das Herz des alten, grimmigen Großvaters erobert und er zum Schluss doch ein herzensguter Großpapa geworden ist. Was für ein schönes Ende. Also auf das Ende kommt es an. Auch in dieser Geschichte von der Thronbesteigung des guten Hirten. Er sucht und findet die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Friedfertigen, die reinen Herzens sind, die, denen Jesus in seiner Bergpredigt am Anfang des Matthäusevangeliums schon gratuliert hatte. Selig seid ihr, so ruft er ihnen zu. Euch ist zu gratulieren. Ihr könnt euch freuen, denn ihr seid willkommen. Euch sucht Gott. Er will euch an seiner rechten Seite haben. So kommt Christus auf uns zu. Das erwartet uns. Der gute Hirte kommt und schließt uns in seine Arme. Erster Advent. Ein Leben in Erwartung göttlicher Liebe, immerwährender Gemeinschaft. Das lässt uns hoffen und handeln. So endet auch das Evangelium des Matthäus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So endet dieses Evangelium. Seht, schaut genau hin, hört, Advent, Ankunft. Christi Liebe setzt sich durch und lässt uns nie mehr los. Man kann das so mit einer ganz einfachen Skulptur vielleicht eindrücklich zeigen, wie ich sie im Internet fand. Vielleicht könnt ihr dieses Bild mal zeigen. Ich hoffe, es ist da. Schaut, da ist mitten unter ihnen das Licht und sie alle sind eng miteinander verbunden. Weil er kommt und sie nicht mehr loslässt. Weil er in ihrer Mitte ist und sie alle anstrahlt. In seinem Reich, bei seinem Kommen, kommt die Fürsorge, die Gemeinschaft, die Hege und Pflege, die reine Liebe zur Herrschaft und nicht die reine Lehre, die Rechtgläubigkeit, die Bibeltreue. Nein, es geht weder darum, wie wir beten, wie wir singen, was wir singen, wie wir uns versammeln, wie wir Gottesdienste halten oder sonst etwas. Nein, es zählt nicht, wie wir die Bibel verstehen, ob wir täglich in der Bibel lesen, ob wir Geistesgaben praktizieren und wie. Es zählt ein Geist der Menschen- und Gottesliebe. Und der bringt uns für immer in seine Nähe. Der gute Hirte kommt und richtet. Aber wie? Er richtet alle Liebenden und Fürsorglichen. Und sei es nur so klein, wie sie können und was sie getan haben, auf. Und nicht hin, er richtet sie auf. Es wird nicht mehr so sein, wie Matthäus 9, Vers 36 uns berichtet hat und wie wir gelesen hätten, wenn wir das ganze Evangelium durchgelesen hätten. Da sah Christus die Menschen müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Nein, wir werden einen Hirten haben. Ja, wir haben ihn schon. Und wir können darum die müden Menschen aufrichten, weil wir selbst aufgerichtet worden sind durch seine Fürsorge, seine Nähe, seinen Geist. Das kommt am Ende dieser Geschichte und am Ende der Welt heraus. Eine Ankunft, ein Advent mit königlicher Hirtensorge und unendlicher Gemeinschaft mit Christus. In der Übersetzung der Vox-Bibel endet darum unser Predigttext so. Aber diejenigen, die das getan haben, worauf Gott Bock hatte, die werden richtig absahnen, sie werden ewig leben. Und so endet auch das Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 20. In der Übersetzung der Vox-Bibel heißt es dann, auf eins könnt ihr euch jetzt schon verlassen. Ich werde immer bei euch sein und euch nie mehr verlassen, egal zu welcher Zeit und egal wo ihr gerade seid. Also seht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darum euch allen eine frohe, zuversichtliche, liebevolle und herzliche Adventszeit. Amen. Wir stehen vor dir, unser Herr und Gott, auch an diesem Sonntag Und wir bitten dich, dass du uns diese Freude schenkst, dass du da bist und uns nie verlässt und nie uns in irgendeiner Weise deine Liebe entziehst. Wir bitten dich darum, dass du uns mit dieser Freude, dieser Hoffnung, diesem Glück, bei dir zu sein, beschenkst, dass andere an uns und mit uns spüren und angesteckt werden, weil wir wissen, du lässt uns nicht und du bist da, auch in dieser dunklen und manchmal so schwer erträglichen Lage unserer Welt. Wir bitten dich, sei uns ein Segen. Sieh auf uns mit deinen gütigen, liebevollen Augen. Wende dich uns zu und gib uns diese große Hoffnung in unser Leben. Amen.